Meine Mutter hat uns immer erzählt, dass sie nach dem Kindergottesdienst immer so ein Kindergottesdienstheftchen mitbekommen haben. Und ich kann mich erinnern, ich habe so eins auch mitgekriegt, noch in den ersten Jahren, wo ich im Kindergottesdienst war. Und da waren immer so nette kleine Geschichten drin. Und meine Mutter erzählte mir, dass sie damals ein Heft mitbekommen haben, auf dem zwei Soldaten abgebildet waren. Und die hätten doch schon, ja, wie soll ich sagen, ziemlich gefährlich ausgesehen. Und drunter hat gestanden, auch sie kommen in den Himmel. Und meine Mutter sagt, ich habe mir gedacht, wenn die auch dahin kommen, dann will ich da gar nicht hin. Die gefährlichen Männer und ich, da will ich nicht hin. Dann will ich nicht in den Himmel. Meine Mutter ist jetzt seit 9 Jahren schon im Himmel und wenn die zwei doch da sind, gehe ich davon aus, dass sie friedlich miteinander auskommen. Aber Tatsache ist, manchmal, wenn du irgendetwas wahrnimmst, denkst du, uiuiuiui, da willst du gar nicht hin. Die Frage ist für uns heute, wo geht unsere Reise, wo geht unsere Lebensreise hin? Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes, der steht in Philipper 3, die Verse 12 bis 16. Schau nach vorne. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Der Paulus fängt hier an, davon zu schreiben, dass er noch nicht vollendet hat. Was will er damit aussagen? Damit will er erstmal aussagen, dass er sich bewusst ist, er lebt noch hier auf dieser Erde und er hat aus diesem Grund auch noch keine vollständige Erkenntnis von Gott und Jesus Christus. Alles Wissen des Paulus, auch wenn das groß ist, bleibt erstmal bruchstückhaft. Aber, sagt Paulus, ich habe ein Ziel vor Augen und ich richte mich bewusst auf dieses Ziel aus. Und ich mache das deshalb, weil ich selbst von Jesus Christus ergriffen bin. Und jetzt wechselt er so ein Stück weit das Bild und sagt, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Paulus verwendet alle Konzentration, alle Zielfokussierung darauf, dass er das Ziel seines Lebens, die Ewigkeit des Himmels, auch erreicht. In 1. Korinther 9, Vers 24, da steht schon, wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis, lauft so, dass ihr ihn erlangt. An dieser Stelle hinkt natürlich das Bild vom Stadion so ein bisschen, weil jeder, der an Christus glaubt, diesen Siegespreis erhält. Also nicht nur einer, aber trotzdem, was macht ein Läufer? Wenn ich laufe, konzentriere ich mich auf das Ziel. Und das Ziel, auf das der Paulus schaut, das ist Jesus Christus. An ihm orientiert er sich in diesem Lauf. Und das schreibt auch der Hebräerbrief sehr eindrücklich. Da heißt es, darum, ihr heiligen Brüder und Schwestern, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und hohen Priester, den wir bekennen, Jesus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Er ist aber größere Herrlichkeit wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Es geht um so viel. Es geht darum, den Siegespreis zu empfangen. Es geht darum, wirklich im Himmel anzukommen. Das ist das große Ziel. Und darauf läuft Paulus zu. Natürlich ist es Gottes Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber nicht alle Menschen, die von dieser Möglichkeit der Rettung erfahren, ergreifen diese Möglichkeit auch. Und der Paulus, und das finde ich interessant, schreibt hier, dass es auch in Philippi in dieser Gemeinde nicht allen klar ist, worauf sie zulaufen. Da sind ein paar Menschen in dieser Gemeinde, die sagen, was für ein Ziel, geht nur darum, in diesem Leben irgendwie klarzukommen. Ich habe kein großes, übergeordnetes Ziel. Andere vielleicht sagen in dieser Gemeinde, ja, ein übergeordnetes Ziel ist gut, aber ich setze andere Prioritäten. Für mich zählen andere Sachen. Und wieder andere haben anscheinend so diesen Gedanken in Philippi, dass sie sagen, ich habe das Ziel doch schon erreicht. Ich bin doch schon Christ, mehr geht doch gar nicht. Ich bin doch schon am Ende angekommen. Aber sie verkennen dabei eins, dass nämlich der Glauben an Jesus Christus auch Nachfolge bedeutet. Und Nachfolge ist kein Selbstläufer, wo du sagst, ich fange einmal an und dann läuft das automatisch bis zum Ende und dann ist alles gut. Und der Paulus ist jemand, der sagt, auch heute zu uns, wenn du willst, dann komm doch mit auf diesen Weg, auf dem ich bin. Geh diesen Weg doch mit Richtung Ewigkeit. Der Paulus zum Beispiel tadelt hier die Philipper nicht und sagt, Leute, also ihr seid noch nicht so weit wie ich anscheinend. Aber er sagt, passt mal auf, wenn ihr noch anders denkt, in dem einen oder anderen Punkt, dass ihr meint, diese Zielfokussierung sei nicht ganz so wichtig, dann wird Gott euch da auch noch Einsicht schenken. Bleibt ganz gelassen, Gott wird es machen. Gott wird euch Klarheit verschaffen. Wörtlich schreibt er hier vom Offenbaren. Und Offenbaren heißt in der Bibel eigentlich immer, einen Schleier wegzunehmen. Also etwas sichtbar zu machen, was vorher nicht so sichtbar ist. Und auf dem Weg bis dahin, sagt Paulus, das, was wir im Glauben erreicht haben, da halten wir dran fest. Das, was wir erkannt haben, ist ja gut. Da bleiben wir einfach dabei. Wir geben das ja deswegen nicht auf. Weil Christus ähnlicher zu werden, ist eine Sache, die geht praktisch ein ganzes Leben lang. Da kannst du nie sagen, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich so, wie ich sein sollte. Jetzt habe ich das höchste Level des Christseins erreicht und jetzt ist gut. So, wie es jetzt ist, bleibe ich einfach. Und das heißt, man könnte vielleicht im Bild dieses Läufers bleiben und sagen, Herr Jesus, ich will auch morgen wieder einen Schritt mit dir gehen. Ich will mit dir weitergehen, ich will mit dir in die Zukunft gehen. Ich will nicht zurückschauen, sondern ich will nach vorne schauen, ich will mich auf dich konzentrieren und ich weiß, du hast diese Welt überwunden und du hast alles überwunden und ich darf wissen, wenn ich mit dir gehe, gehe ich in die Ewigkeit. Könnte man machen. Klingt gut, oder? Würdet ihr nicht auch sagen, so sollte man jeden Morgen tapfer beten und dann läuft der Tag schon irgendwie? Also ich kann das morgens beten, aber mein Tag verläuft anders. Ich schaue mich manchmal dann zurück. Ich schaue zurück und denke, wie war eigentlich das letzte Jahr oder wie war die letzte Woche? Vielleicht haben Menschen mich in dieser Woche verletzt und das hat mir wehgetan. Das war nicht schön. Vielleicht habe ich Menschen verletzt. Das war für die auch nicht schön. Manchmal bin ich dann enttäuscht von mir selbst, weil ich merke, Mensch, so wie du das Christsein, wie du dir das vorstellst, wie du das leben willst, hat es wieder nicht geklappt. Wieder ein Schuss in den Ofen. Es hat wieder nicht funktioniert. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe es versucht, so gut zu machen, wie ich es konnte. Aber leider, ich schaffe es nicht. Und das sind Momente, wo ich mir meiner Unzulänglichkeit bewusst werde. Und das sind die Momente, wo ich mir manchmal auch so ein bisschen Selbstleid tue. Ach, ich Armer. Ich habe mich so bemüht. Und kannst am Ende doch wieder alles in eine Tonne kloppen. So ein bisschen Selbstmitleid tut manchmal gut, oder? Also mir tut es manchmal gut, wenn ich mir selbst sage, ach Christoph, du Ärmster, echt, du kannst dir echt leid tun. Es tut dir ja sonst keiner leid, aber dann tue ich mir wenigstens selbst leid. Es gibt Menschen, die schaffen es, jeden Satz mit ach zu beginnen. Und die empfinden das dann auch so. Ich sage das ohne Vorwurf. Und dann kommt da der Herr Jesus um die Ecke. Dann kommt der an und in der Bibel heißt es dann, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass er nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Steht in Hebräer 12 ab dem ersten Vers. Da kommt der Herr Jesus um die Ecke und sagt: Christoph, hör ich mal. Ich habe dafür gesagt, dass du überhaupt an mich glauben kannst. Ich habe dafür gesagt, dass du Heiligen Geist bekommst, dass du mich und mein Wort verstehen kannst. Glaubst du da bis allen Ernstes, dass ich dich jetzt mittendrin hängen lasse und sage, ja, jetzt sieh mal zu, wie du ans Ziel kommst? Nee, Jesus will, dass ich überwinde. Und ich mit meinen ganzen Unzulänglichkeiten nicht bei meinen Unzulänglichkeiten stehen bleiben muss, sondern der Herr Jesus sagt, jetzt ist er gut. Jetzt guckst du mal bitte schön nach vorne und es geht in Richtung Zukunft und guck nicht als zurück. Und ich glaube, das betrifft viele von uns. Wir neigen dazu, zurückzugucken. In die Vergangenheit zu gucken ist manchmal gut, weil man dann merkt, ah, da habe ich vielleicht hier und da einen Fehler gemacht, den will ich nicht in gleicher Weise wiederholen. Aber wenn ich nur in der Vergangenheit lebe, dann verpasse ich die Zukunft. Und das ist dramatisch. Mein Vater hat Zeit seines Lebens sehr gerne fotografiert. Und als der verstorben ist, haben wir zwei riesige Kartons mit Fotoalben bekommen. Und dann habe ich mir alte Fotoalben angeschaut und war total begeistert. Also nicht nur über meine Jugend, sondern ich war darüber begeistert, dass ich da Bilder gesehen habe, die hatte ich lange nicht mehr gesehen. Und da waren Ereignisse, die hatte ich total vergessen. Da war unter anderem ein Bild dabei, da hatte ich mein ganzes Gesicht dick mit Penatencreme eingecremt. Es war also das Gesicht schneeweiß und ich hatte auch die Hände weiß. Und auf diesem Bild habe ich geweint. Warum habe ich geweint? Ist ganz einfach. Also meine Hände können dreckig sein, aber wenn sie klebrig sind, finde ich es fürchterlich. Und deswegen habe ich damals geweint, weil ich so klebrige Hände hatte. Was will ich damit sagen? Ich schaue manchmal zurück und dann stelle ich manchmal fest, manches, was damals ganz fürchterlich war, kann ich heute drüber lachen und kann denken, Meister, was hast du dich da aufgeregt? Was ein Dappes? Was für ein Dummkopf? So. Und manchmal schaue ich zurück. Und dann werde ich an Dinge erinnert, wo ich wehmütig werde. Wenn ich dann Bilder von meinen Eltern sehe, die beide nicht mehr da sind, werde ich wehmütig und denke, oh Mensch, schade, jetzt würdest du mit denen gerne mal eine Tasse Kaffee trinken gehen. Ja. Manchmal guckt man zurück und es ist nicht so schön und manchmal guckt man zurück und es ist schön. Aber was sagt denn die Bibel uns? Die sagt uns am Ende des Tages, schau doch nicht einfach nur zurück, sondern was zählt, ist doch die Gegenwart und die Zukunft. Ich kann es bedauern, dass meine Eltern nicht mehr da sind, wie ich will. Sie kommen davon nicht mehr wieder. Ich kann zurückgucken, kann sagen, oh, das war aber fürchterlich damals, diese klebrigen Hände. Ich kann es ja fast heute noch empfinden, wie es war. Es bringt aber nichts. Ich kann das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen. Was war, ist vorbei. Aber die Zukunft und die Gegenwart, die habe ich noch vor mir. Und der Herr Jesus sagt, in dieser Gegenwart und in der Zukunft, da will ich bei dir sein und ich will und ich werde dir helfen, dass du das Ziel auch am Ende erreichen kannst. Und deswegen schau nicht einfach als zurück. Guck mal nach vorne. Es liegt so viel Gutes vor dir. Und wenn ich nach vorne schaue und das ganz bewusst mache, dann werde ich mir auch dessen bewusst, dass ich nicht ewig hier auf dieser Erde bleiben werde. Ich werde irgendwann von dieser Erde gehen. Und das wird eine glänzende Zukunft für alle die sein, die an Jesus Christus glauben. Und darum der zweite Punkt. Worauf gehe ich zu? Philipper 3, 17 bis 21. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gott der Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genau so wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das Erste, was der Paulus hier schreibt, ist: Werdet meine Nachahmer. Das hört sich schon, ehrlich gesagt, finde ich, ziemlich eingebildet an. Guckt mal, wie ich es mache, macht es mir nach. Aber warum kann er das sagen? Er sagt das aus einem einzigen Grund, weil er sagt: Ich folge ja nicht mir selbst nach, sondern ich folge Christus nach. Und das ist mein Weg, dass ich Jesus hinterhergehe. Es geht nicht darum, so zu werden wie der Paulus. Das wäre wahrscheinlich nicht das Idealbild. Aber der Paulus sagt: Werdet wie ich Nachahmer Christi. Und wenn ihr euch nicht orientieren könnt, dann schaut in die eigene Gemeinde. Da ist der Timotheus. Und da ist der Epaphroditus. Die sind bei euch vor Ort. Und ihr könnt euch an denen orientieren, weil die sich genauso wie ich an Christus orientieren, weil die auf das gleiche Ziel hinzugehen. Wenn jemand sich selbst als Vorbild hinstellt, dann ist das schon ziemlich herausfordernd. Weil wenn ich ein Vorbild habe, dann muss ich mir erstmal selbst eingestehen, da ist etwas, was ich nicht so gut kann wie ein anderer und ich will dem nachahmen. Die Frage ist: Hast du Vorbilder? Hast du Menschen in deinem Glaubensleben, wo du sagst, die waren mir Vorbilder, an denen kann ich mich orientieren? Die haben ihr Christsein so gelebt, wie ich das gerne auch würde. Oder die haben in partiellen, in manchen Stellen das so gelebt, wo ich sage, an dem Punkt will ich es genauso machen wie die. Hast du Vorbilder? Überlegt einfach mal, ob ihr Glaubensvorbilder habt. Und wenn ja, welche das sind. Dann schreibt der Paulus hier weiter: Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Das heißt, der Paulus hat anscheinend schon an einer oder anderen Stelle vor diesen Menschen gewarnt. Wir wissen nicht, wer sie sind. Es können möglich sein, dass es ehemalige Gemeindemitglieder waren. Vielleicht waren es auch Menschen, die der Gemeinde in irgendeiner Form nahegestanden haben. Spielt am Ende keine Rolle. Aber diese Feinde des Kreuzes Christi, die sind an ihrem Lebenswandel zu erkennen. Der Paulus sagt: Ich nehme das Kreuz als Maßstab. Wer sich auf das Kreuz beruft, darauf, dass Christus für ihn gestorben ist, der hat erkannt, worum es geht und der weiß, er geht auf die Ewigkeit zu. Das Kreuz ist der große Maßstab. Und diese Menschen, die haben gesagt: Ja, Kreuz und Glauben an Christus ist gut, aber dazu gehört noch mehr. Glauben und das mosaische Gesetz halten ist wichtig. Glauben und Speisegebote einhalten, Glauben und die eigenen Bedürfnisse so gut wie irgend möglich zu befriedigen, weil du lebst ja nur einmal auf dieser Welt. Und diese Menschen geht es darum, dass sie einfach versuchen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, komme was da wolle. Und der Paulus spricht hier von einer Schande, von einer Aichiné, und das bedeutet praktisch, dass er das Beschneidungsgebot lächerlich macht und sagt: Leute, passt mal auf, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass du Christ sein kannst und musst dich beschneiden lassen, damit du wirklich Christ sein kannst. Und das, was diese Menschen machen, ist nicht schön. Sie dienen ihrem eigenen Bauch. In Römer 16, Vers 18 steht: Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und die süßen Worten und mit prächtigen Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Die Frage ist heute Morgen auch: Was ist denn eigentlich dir wichtig? Sind für dich zum Beispiel Rituale in der Gemeinde wichtig? Also Rituale, dass man regelmäßig zum Beispiel das Vaterunser betet oder das Glaubensbekenntnis betet. Als ich zum ersten Mal in Allendorf damals die Leitung in einem Gottesdienst hatte, war ich 16 oder 17, war ich ziemlich jung und nervös und ich habe zum Schluss Amen gesagt, wir sind friedlich auseinandergegangen. Dann kommt ein älterer Bruder auf mich zu und sagte: Das hast du wunderbar gemacht, das nächste Mal lässt du aber bitte auch die Gnade singen. Ich hatte vergessen, die Gnade singen zu lassen in meiner Aufregung. Für den war das wichtig, dass zum Schluss des Gottesdienstes die Gnade gesungen wurde. Ich weiß nicht, ob das hier in Erlingshausen auch so war früher, aber die Gnade gehörte in Allendorf dazu. Das ist auch gar nicht schlecht, aber versteht ihr, da war ein Mensch, dem war dieses Ritual einfach wichtig. Das ist auch okay. Wie kleidet man sich eigentlich ordentlich, wenn man in die Gemeinde kommt? Wie sieht man da aus? Was zieht man an, was zieht man nicht an? Darf man sich als Christ die Haare färben? Darf man das? Also es gibt ja Menschen, die sind Christen und sind mit ihren Haaren nicht so zufrieden und färben sich die Haare. Finde ich grundsätzlich legitim. Und wenn jemand blond ist, sagt er auch, ich möchte gerne brünett sein, dann färbt er sich die Haare eben brünett. Nur mal als Beispiel. Auch das ist alles in Ordnung, es ist kein Vorwurf, alles gut. Aber die Frage ist für mich, darf ich mir als Christ in der Gemeinde auch die Haare blau färben, weil ich ja blau schön finde? Darf ich das? Oder kriege ich dann gesagt, also pass mal auf, wenn du mit blauen Haaren ankommst, das geht nicht. Also du kannst ja grau, brünett oder irgendwas, was halbwegs natürlich ist, das geht ja. Aber so eine quatschige Haarfarbe, kein Mensch hat von Natur aus blaue Haare. Stimmt, ist so. Darf ich das? Ich habe es da gut, bei mir ist es eher fleischfarben, das ist nicht so dramatisch. Ja? Aber versteht ihr, was ich meine? Darf ich das? Wie sieht denn das mit dem Beten beim Christen aus? Betet der vorm Essen oder betet der vorm Essen und nach dem Essen? Oder macht es wie der ehemalige Kinderreferent und Jugendreferent von der Kirchengemeinde Ulmthal, der Holger Beierbach, der sagte immer, das Kaffee trinken, da brauchst du nicht für zu beten, das gibt der Herr uns umsonst obendrauf. Ja. Fand ich auch okay. Also was darf ich und was darf ich nicht? Was macht Christen zum Christsein? Muss ich morgens eine Losung lesen oder irgendeinen Bibelleseplan? Oder bin ich auch Christ, wenn ich sage, ich lese einfach nur ein Kapitel in der Bibel und gucke, was mir das vielleicht zu sagen hat? Was muss ich sein als Christ? Wie muss ich sein als Christ? Und der Paulus, der kommt jetzt zum ganz anderen Schluss. Der Paulus sagt, liebe Leute, es geht doch um was ganz anderes. Es geht doch um ein Bürgerrecht im Himmel, das ihr habt. Was beschäftigt ihr euch mit sowas? Es geht um was ganz anderes, um was ganz Großes. Das Thema Bürgerrecht war für die Menschen in Philippi eigentlich jeden Tag neu aktuell, weil die römischen Soldaten, die in Ruhestand gegangen waren, die bekamen in Philippi und in anderen ausgewählten Stellen ein Stück Land und ein Haus, mussten dann keine Steuern bezahlen und sie bekamen, unabhängig davon, wo sie her waren, sie bekamen das römische Bürgerrecht. Sie durften offiziell römische Bürger sein. Das war damals ein Privileg. Und wir müssen davon ausgehen, dass von der Gemeinde in Philippi, von der christlichen Gemeinde, die wenigsten dieses Bürgerrecht besaßen. Und der Paulus sagt, ist gar nicht schlimm. Du hast auch ein Bürgerrecht, aber dieses Bürgerrecht, das ist nicht hier, sondern du hast ein Bürgerrecht im Himmel. Und damit sind genauso auch wir heute, wenn wir an Christus glauben, nichts anderes als, man könnte sagen, Touristen oder Gastarbeiter, weil da, wo wir jetzt hier sind, das ist nicht unser Zuhause. Das ist nur eine Durchgangsstation. Wenn du an Christus glaubst, dann ist dein Zuhause im Himmel. Das, was hier ist, ist nur Vorgeplänkel. Und es geht darum, dieses Ziel zu erreichen, aber das ist das Zuhause. Und vorher kommt Christus als der Retter auf diese Welt und er wird die Menschen, die an ihn glauben, zu sich holen. Und dieses Wort Retter, Soter, das war für die Menschen in der damaligen Zeit ein ganz wichtiges Wort. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Julius Caesar 48 vor Christus sich als der alleinige Retter der Menschheit dargestellt hatte. Er galt als der alleinige Retter der Menschheit. Er konnte zwar nicht sich selbst vor einem Mordanschlag retten, aber er war der Retter der Menschheit. Und wenn dieser Retter Jesus Christus kommt, dann geht es noch viel mehr zur Sache. Dann wird er nämlich den Körper, den wir haben, der Paulus nennt ihn letzten Endes Leib der Niedrigkeit, verwandeln in den Leib der Herrlichkeit. In Philipper 2 wird beschrieben, wie der Herr Jesus einen himmlischen Körper hat und er kommt auf diese Erde und kriegt einen ganz menschlichen Körper. Und jetzt hier, sagt Paulus, gehen wir den Weg für die Christen rückwärts. Die haben jetzt hier einen ganz menschlichen Körper, die bekommen aber nachher einen irdischen, einen himmlischen Körper. Und Christus hat die Macht dazu, genau das zu veranlassen. Und eine wichtige Frage, finde ich, die man hier stellen kann, ist die Frage, wie sieht dieser verherrlichte Körper eigentlich aus? Wie sieht der aus? Die Bibel sagt uns, Gott wird alles neu machen. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem. Und unser Körper, so schreibt es 1. Korinther 15, wird in einem Nu, in einem Augenblick verwandelt werden, verändert werden. Und es heißt in 1. Korinther 15, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wie sieht dieser Leib aus? Und jetzt müssen wir uns an dem Herrn Jesus orientieren, wie der einen Körper hatte nach seiner Auferstehung. Weil nach seiner Auferstehung ist er erst im Himmel, dann kommt er wieder auf die Erde und begegnet den Jüngern. Und das Erste, was er macht, unter anderem, er bietet dem ungläubigen Thomas, wie er genannt wird, an, du kannst in meine Seite fassen, du kannst mich anfassen. Das heißt also, der Leib, dieser verklärte Leib, in den die Christen verwandelt werden, ist ähnlich wie der Leib des Herrn Jesus und der ist anfassbar. Den konntest du anfassen. Der Thomas hat diesen Körper angefasst und er hat die Wundmale gespürt und gefühlt und hat gesagt, yo, das ist er. Dieser Körper hat gegessen, er hat Fisch gegessen. Das wird uns hier auch berichtet. Das heißt also, es ist ein Körper, der Nahrung aufnehmen kann. Warum sonst sollte auch in der Offenbarung zum Beispiel stehen, dass da Früchte wachsen? Was nutzt dir die beste Frucht, wenn du es nicht isst? Die sind zum Essen da, diese Früchte. Also werden wir einen Körper haben wahrscheinlich, der auch in der Lage ist zu essen. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann werden alle die, die an Christus glauben, in diesen neuen Leib verwandelt werden. Ein Ewigkeitsleib, der unkaputtbar ist, da brauchst du keine Blutdrucktabletten mehr, da hast du auch keinen Herzschrittmacher, es ist alles in der Reihe, es ist alles perfekt und geht nie wieder kaputt. Es ist aber auch ein Körper, der nichts Böses mehr kennt. Du und ich, wir kennen alle das Böse. Wir kennen es daher so gut, weil wir selbst manchmal böse sein können. Wir wissen, wie das ist, wenn man böse ist. Ich weiß es, du weißt es, ganz normal. Aber in diesem neuen Körper, da wird es nichts Böses mehr geben. Es wird auch ein Körper sein, der keine Träne mehr weint. Wie viele Tränen weinen wir auf dieser Welt? Dann ist das Ende aller Tränen gekommen mit diesem Körper. Ich werde nicht mehr weinen, nicht mehr traurig sein. Ich werde nie wieder Angst haben. In 1. Korinther 15, Vers 51 folgende steht, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und das Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Dazu kommt noch, dass die Menschen im Himmel scheinbar einander erkennen. Wie kommt es dazu? Und zwar, der Jesus sagt, dass viele Menschen von Osten und Westen kommen und im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen werden. Also diese Personen sind anscheinend ja zu erkennen. Schauen wir die Verklärung des Herrn Jesus an. Auf dem Berg der Verklärung begegnet der Herr Jesus Elisa und Mose. Und die sehen scheinbar wie Elisa und Mose aus. Und der Herr Jesus wird unseren Körper, wenn er wiederkommt, ob wir jetzt vorher sterben hier auf dieser Erde oder ob wir noch leben, wenn er kommt, er wird dann diesen Körper verwandeln in diesen Ewigkeitskörper. Das heißt also, wir alle gehen auf eine ganz wunderbare Herrlichkeit zu. Und gerade darum ist es doch so wichtig, dass wir unsere Kraft und Zeit ganz bewusst darauf einsetzen, dass wir dieses Ziel erreichen. Natürlich, solange wir hier auf dieser Erde sind, gelten auch die Bedingungen dieser Erde. Wir müssen essen, trinken, schlafen, atmen, unser Herz muss schlagen, alles das muss natürlich passieren und wir müssen uns um die Dinge des Alltags kümmern, wie immer die aussehen mögen. Und es wäre vollkommen am Leben vorbei, wenn irgendein Christ auf die Idee käme zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, ich gehe doch aufs neue Jerusalem zu. Ja, ich muss aber, bis ich dahin komme, auch noch irgendwie leben, also muss ich arbeiten. Mancher sagt vielleicht, na, ich brauche auch, wenn ich da ins neue Jerusalem komme, nicht mehr groß Staub zu wischen, weil da sind ja die Gassen, sollen ja voll Gold sein. Warum soll ich hier noch sauber machen? Er ist der Pustekuchen. Ich brauche doch nicht hier im Dreck zu leben, nur weil ich weiß, ich gehe auf eine Ewigkeit zu, wo goldene Straßen sein werden. Ein ganz entscheidender Punkt ist in meinen Augen, dass wir uns bei aller Sorge um unseren Alltag nicht den Blick auf diese Ewigkeit verbauen lassen. Dass wir uns dessen bewusst sind, wir haben ein Ziel vor Augen und zu diesem Ziel wollen wir doch hin. Und darum ist die Frage, die wir uns stellen sollten, einfach auch die... Klickst du mal eins weiter, Tommy? Danke. Ist die Frage doch, bringt mich das, was ich tue oder lasse, diesem Ziel näher oder nicht? Bringt mich das, was ich tue oder lasse, meinem Ziel, in den Himmel zu kommen, näher oder nicht? Nicht alles, was ich darf, ist nämlich nicht immer gut für mich. Der, ich weiß nicht, vielleicht viele von euch werden ihn kennen, der Wolfgang Bühne hat ja mal ein Buch über den Wolfgang Dück, über diesen Evangelisten geschrieben. Und er beschreibt darin ausführlich, wie der in einem Bordell missioniert hat und evangelisiert hat. Das mag für Wolfgang Duck möglicherweise der richtige Weg gewesen sein. Und er darf das machen. Aber es ist die Frage, ob es auch mein Weg ist. Deswegen muss ich jetzt nicht in irgendein Etablissement rennen, weil der Wolfgang Duck das gemacht hat. Auch wenn der Herr Jesus grundsätzlich sagt, wenn du evangelisieren willst, darfst du da hingehen. Und natürlich zum Beispiel dürfen Christen tanzen. Christen dürfen tanzen. Aber es ist die Frage, ob ich in einen Tanzclub gehe, der seine Übungszeiten grundsätzlich sonntags morgens zwischen 10 und 12 Uhr hat. Weil dann ist mein Gottesdienst Geschichte. Also ist es vielleicht besser, wenn ich tanzen darf, dass ich sage, ich gehe in einen Tanzclub, wo die Übungszeiten vielleicht samstags um 4 sind. Oder zu einer anderen Zeit, wo ich halt dann meine Begegnung mit Gott, wo ich die mit allen gemeinsam habe, eben nicht darauf verzichten muss dauerhaft. Der Paulus macht hier in seinem Brief an die Philipper klar, dass er alles und jedes, was er tut und lässt, prüft und schaut, bringt mich das dem Ziel näher? Bringt mich das dem Himmel näher? Da will ich doch hin. Und wenn du und ich die Absicht haben, dieses Ziel zu erreichen, und ich kann von mich sagen, ich habe diese Absicht, dann lass dich ermutigen, auch wirklich alles diesem Ziel unterzuordnen, dass du das nicht aus den Augen verlierst. Die Erfolge, die du auf dieser Erde vielleicht feiern kannst, verblassen, wenn es um diese Ewigkeit geht. Die sind nichts mehr wert. Du kannst hier zu höchsten Ehren kommen, aber es verblasst, wenn es um die Ewigkeit geht. Lass dich ermutigen, alles, was du tust, diesem größten Ziel deines Lebens, immer vorausgesetzt, du glaubst an Christus, unterzuordnen, damit du ankommst. Der Herr Jesus will dir helfen, dass du genau das schaffst. Und wenn du mit dem gemeinsam diesen Weg gehst, dann hilft er dir jeden Tag, dass du diesem Ziel immer ein Stückchen näher kommst. Gott segne dich auf diesem Weg. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken dafür, dass du jedem, der an dich und an dein Opfer, das du auf Golgatha gebracht hast, glaubst, das ewige Leben anbietest. Wir müssen nichts dafür tun, wir müssen nichts dafür leisten, wir dürfen uns einfach damit beschenken lassen. Dafür möchte ich dir danken. Und ich möchte dir auch danken, dass dieses Angebot wirklich jedem Menschen gilt und auch jedem Menschen gilt, der heute hier in diesem Gottesdienst ist. Wir sind eingeladen, zu dir zu kommen. Aber du siehst auch, dass wir jetzt noch hier auf dieser Erde unterwegs sind und da ist manches wirklich schwierig und herausfordernd und manches bringt uns auch manchmal an unsere Grenzen und wir wollen dich bitten, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir trotzdem, trotz allen Herausforderungen, denen wir begegnen, nicht das Ziel, diese Ewigkeit des Himmels, das neue Jerusalem, dass wir das nicht verpassen, dass wir nicht auf falsche Gedanken kommen, sondern dass wir uns unser Leben ganz bewusst daraufhin ausrichten, dass wir dieses Ziel erreichen. Und ich möchte dir auch danken, Herr Jesus, dass du uns auf diesem Weg begleitest, dass du mit uns bist und bei uns bist und dass du uns hilfst, unser Leben zu gestalten, zielorientiert zu gestalten. Ich danke dir dafür, dass du mit uns und bei uns bist. Amen. Wir wollen noch einmal gemeinsam singen, nun aufwärts froh den Blick gewandt.